Klimaschutz kann so einfach sein. Egal ob fliegen, reisen, dicke Pakete verschicken, ein paar Cent oder Euro drauflegen und schon lässt sich ein grünes Label CO2-neutral draufkleben. Die sogenannte CO2-Kompensation macht's möglich. Wenn unsere Paketlaster immer noch mit Diesel fahren, dann kann man ja wenigstens dafür auf der Welt ein paar Bäume pflanzen. Gutschriften für eine Tonne CO2-Emissionen gibt's schon für weniger als 1 Euro. Es muss also nicht viel Geld kosten, als Netto-Null-Pionier dazustehen. Kritik an diesem modernen Ablasshandel gibt es schon lange. Aber je dringender wir etwas gegen die Klimakrise unternehmen müssen, desto mehr lügen wir uns mit dem Modell in die Tasche. CO2-Kompensation beruhigt unser Gewissen, aber sie ist am Ende schlecht fürs Klima.
Das große Greenwashing. Schadet CO2-Kompensation mehr, als sie nutzt? Eine Sendung von Miriam Stumpfe.
In der Luft liegt scharfer Geruch. In den Tank fließt Superbenzin. Wer tankt, nutzt fossile Rohstoffe, in denen über Jahrmillionen Kohlenstoff unter der Erde gespeichert war, als Energiequelle fürs Fortbewegen. Das Abfallprodukt Kohlendioxid deponieren wir dann in der Atmosphäre. Dort wächst der CO2-Müllberg stetig. Der Tankstellenbetreiber hat, jedenfalls auf dem Papier, den Putztrupp gleich parat. 1,1 Cent pro Liter drauflegen bei der Rechnung, dann fördert der Konzern damit ein Wiederaufforstungsprojekt. Genau in dem Umfang, so das Versprechen, dass der wachsende Wald so viel CO2 wieder aus der Luft holt, wie das Benzinauto dort abgeladen hat. Und die Kundinnen und Kunden dürfen mit dem Bewusstsein klimaneutral aufs Gaspedal steigen. Aber stimmt die Rechnung?
Nein, das geht sowieso nicht,
sagt Juliette Grandpré vom New Climate Institute.
CO2-Kompensation ist nur für bestimmte Produkte möglich. Und fossile Brennstoffe gehören gar nicht dazu, Autos auch nicht. Also ganz viele Produkte können eigentlich gar nicht kompensieren, weil es gibt schon eine Alternative auf dem Markt. Das ist wirklich nicht glaubwürdig.
Das heißt, wer CO2-neutral mit dem Auto unterwegs sein will, kann elektrisch fahren und Ökostrom tanken. Seriöse Kompensationsanbieter erlauben deshalb keine Kompensation von Autofahrten. Sie verkaufen den Ausgleich nur dann, wenn sich Treibhausgasemissionen beim derzeitigen Stand der Technik einfach nicht vermeiden lassen. Beispiel Langstreckenflug. Hier ist die CO2-Kompensation für Kunden lange etabliert. Doch sie kommt mehr und mehr an ihre Grenzen.
Wie die Idee vom Klimaschutzausgleich in die Welt kam.
Das Modell CO2-Kompensation stammt aus den 90er Jahren. Die Klimarahmenkonvention in Kyoto hat erstmals Ziele für den internationalen Klimaschutz festgelegt. Verpflichtungen, CO2-Emissionen zu senken, gab es damals nur für die Industrieländer. Und die hatten die Idee, dass sie sich Klimaschutzengagement in anderen Ländern anrechnen lassen.
In der Theorie ist es ja egal, wo die Emissionen entstehen.
Oder auch eingespart werden, sagt Lambert Schneider vom Öko-Institut. Und weil man mit 100.000 Euro in einem Land wie Indien oder Peru womöglich sogar mehr CO2 einsparen kann als in einem Industrieland, könnte ein Handel mit CO2-Gutschriften den weltweiten Klimaschutz sogar voranbringen.
Und zwar stecken hinter diesen Klimaschutzzertifikaten in der Regel Projekte. Das kann zum Beispiel eine Windkraftanlage sein oder ein Waldschutzprojekt, die praktisch an einem anderen Ort die Emissionen einsparen, die man selber noch verursacht.
Über die ganze Welt verteilt sind eine Vielzahl von Projekten entstanden. Windparks in Indien, Biogasöfen für Kleinbauern in Nepal oder auch umweltfreundliche Technik in der Industrie, um zum Beispiel Lachgas in Chemiefabriken zu vermeiden.
Und da ist es sozusagen so, dass man praktisch für eine Tonne Lachgas, die man vermeidet, bekommt man etwa 300 Tonnen CO2-Äquivalente. Und dadurch ist es halt sehr schnell wirtschaftlich, wenn man diese zusätzlichen Einnahmen hat, die aus den Klimaschutzzertifikaten entstehen.
Über die Jahre ist ein großer Markt entstanden. Auf der Käuferseite stehen Staaten, die sich Zertifikate besorgen, um ihre nationale CO2-Bilanz zu verbessern. Aber es gibt auch Unternehmen oder Privatkunden, die so das CO2 ihres Langstreckenfluges oder ihrer Zementfabrik kompensieren wollen. Es gab auch Betrug bei diesen Projekten, Skandale, Doppelzählungen. Nicht überraschend also, dass die UN, die die Regeln des sogenannten Clean Development Mechanism gemacht haben, diese immer wieder nachbessern mussten. Jetzt aber kommt ein grundsätzliches Problem dazu. Die weltweiten Spielregeln für den Klimaschutz haben sich geändert. Carsten Warnecke vom New Climate Institute.
Das ganze Thema Kompensation, das hat eine Daseinsberechtigung vor 15, 20 Jahren definitiv gehabt. Das war aber zu einer Zeit, wo nicht alle Länder der Erde Ziele hatten und wo es Bereiche gab, wo man, wenn man da reduziert hat, man sagen konnte, okay, diese Reduktion findet statt und die hätte sonst nicht stattgefunden. Und da kann man das transferieren zu sich selber und sagen, ich habe zwar nicht zu Hause reduziert, aber ich habe woanders reduziert. Global gesehen fürs Klima habe ich netto meinen Einfluss ausgeglichen.
Aber seit 2015 gilt das Pariser Klimaabkommen, ein Meilenstein im weltweiten Klimaschutz. Es verpflichtet alle Länder, sich Einsparungsziele zu geben, nicht nur die reichen Industrienationen. Jedes Land muss durch Gesetze, Grenzwerte oder Anreize für Unternehmen dafür sorgen, dass es seinen CO2-Ausstoß senkt. Bis Mitte des Jahrhunderts möglichst auf null. Und kaum einem Land fällt das CO2-Sparen so leicht, dass es noch für andere mitsparen könnte.
Und wenn ich jetzt in welches Land auch immer gehe und dort irgendwelche günstigen Minderungsoptionen umsetze und das für mich nutzen möchte, dann bedeutet das, dass das Land sein eigenes Ziel nicht mehr erreichen kann. Weil die Länder, gerade Entwicklungsländer, haben ja nur begrenzte Möglichkeiten. Und wenn ich denen die günstigsten Emissionsreduktionen klaue, dann können die ihr eigenes Ziel nicht erreichen. Global gesehen gehen die Emissionen nicht runter.
Woran die CO2-Kompensation immer öfter scheitert.
Die Verrechnung von Klimaschutz gegen Klimaschmutz war schon immer ein kompliziertes Geschäft und wird immer schwieriger.
Problem 1. Zusätzlichkeit.
Klimazertifikate gibt es nur für Projekte, die zusätzlich sind. Das heißt, die zusätzlich zu dem entstehen, was gemäß der Klimaschutzpolitik eines Landes oder gemäß der Nachfrage auf dem Markt ohnehin passieren würde.
Das ist eigentlich das Grundproblem schon von Anfang an. Diese Kriterien der Zusätzlichkeit ist schwierig zu beweisen.
Juliette Grandpré vom New Climate Institute kennt sich aus mit Qualitätsstandards bei Kompensationsprojekten. Sie hat lange Jahre beim WWF gearbeitet und dort eines der Prüfsiegel mitentwickelt, den Goldstandard. Er soll auf dem Markt der Zertifikate die guten von den schlechten unterscheiden.
Es vergleicht zwei Situationen. Eine Situation, wo die zusätzliche Annahmen aus der CO2-Kompensation das Projekt finanziert haben, mit einer Situation, wo das nicht der Fall ist.
Es ist vor allem eine Rechnung über die Wirtschaftlichkeit. In den meisten Fällen reicht es nicht mehr, einfach in Indien oder Chile einen neuen Windpark zu finanzieren. Denn diese Technologie ist erprobt und erschwinglich. Carsten Warnecke vom New Climate Institute.
Wenn ich in Entwicklungsländern Minderungsaktivitäten umsetzen möchte, muss ich auf andere Technologien setzen, als das heute der Fall ist. Ich muss dann dafür sorgen, dass es Minderungsoptionen sind, die das Entwicklungsland auf keinen Fall selber hätte umsetzen können. Es geht nicht mehr um die günstigsten Emissionsminderungen, es geht hier um die teuersten Emissionsminderungen in dem Land. Aber da reden wir wirklich über Nischentechnologien, die noch in der Forschung sind und wo man auch nicht weiß, ob es funktioniert.
Das kann zum Beispiel ein Mini-Kraftwerk sein, das Solarthermie und Photovoltaik kombiniert und auch bei eisiger Winterkälte in der Mongolei funktioniert. High-hanging fruits nennt das Carsten Warnecke, die hochhängenden Früchte. Die aber gibt es nicht in großer Anzahl und auch nicht ohne Risiko. Die Möglichkeiten, auf dem Energiemarkt Projekte zu finden, die wirklich zusätzlich sind, werden enger. Und damit auch die Möglichkeiten, neue CO2-Gutschriften zu erzeugen.
Problem 2. Dauerhaftigkeit.
Klassische und viel beworbene Projekte für CO2-Kompensation sind Waldprojekte, Wiederaufforstung, Schutz vor Entwaldung oder Ähnliches. Die Bäume als Kohlenstoffspeicher sollen Emissionen an anderer Stelle ausgleichen. Hier geht die Rechnung oft aus einem anderen Grund nicht auf, wie Juliette Grandpré formuliert.
Ihr Flug erzeugt Emissionen, die bis 1000 Jahre in der Atmosphäre bleiben. Sie kompensieren das mit einem Baumprojekt, wo die Permanenz vielleicht nur für 30 Jahre garantiert ist. Das funktioniert einfach nicht.
Und selbst für 30 Jahre ist die Garantie nicht 100%. In Kalifornien sind 2021 mehrere Waldflächen abgebrannt, die eigentlich für Kompensationsprojekte bewirtschaftet wurden.
Das war schon sehr interessant, was in der Hitzewelle passiert ist. Sehr viele amerikanische Unternehmen behaupten die Klimaneutralität, anhand naturbasierten Lösungen, oft auch in den USA. Und auf einmal gab es diese wahnsinnigen Brände und die hatten auf einmal ein Riesenproblem, weil diese Bilanzierung hat nicht mehr funktioniert. Und dann haben sie ja sehr viel Geld investiert. Plötzlich brennt es alles und sie müssen das dann woanders herholen, also müssen es nochmal zahlen.
Ein Grundproblem bei Waldprojekten, sagt die Geografin Julia Pongratz von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und auch bei anderen sogenannten naturbasierten Lösungen. Aufforstung, Bewirtschaftung von Wäldern und Feuchtgebieten sind wichtig, um auf lange Sicht den CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu begrenzen. Aber wie dauerhaft sie das tun, ist nicht zu garantieren.
Die Brände sind uns alle im Kopf, weil das natürlich sehr medienwirksam ist. Und ja, auch gerade jetzt in den letzten Jahren gab es in Australien, Sibirien und Kalifornien natürlich Brände, die in den jeweiligen Landstrichen ohne Präzedenz jetzt in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten war. Dennoch muss man auch sehen, dass die Dürren wahrscheinlich von der Fläche her die vielen größeren Auswirkungen haben. Dass also die Wahrscheinlichkeit, dass Dürre, Hitze, dass Insektenausbrüche auch durchgehen, haben wir auch in Deutschland gesehen, die nimmt zu. In den letzten 10 Jahren hatten wir 3 solche Dürre- und Hitzesommer. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass das in Zukunft noch so permanent ist wie in der Vergangenheit.
Denn auch Dürren und Borkenkäferplagen sorgen dafür, dass Wälder absterben und der in den Bäumen gespeicherte Kohlenstoff wieder in der Atmosphäre landet. Die Projektbetreiber, die für Aufforstungen Klimazertifikate verkaufen, kennen das Problem und planen deswegen einen Puffer ein. Das heißt, sie forsten mehr Fläche auf, als für eine bestimmte CO2-Speichermenge nötig wäre. Aber
aus meiner Sicht kann das nie ausreichend sein, weil selbst wenn ich doppelt so viele Bäume pflanze, wie ich mir anrechnen lasse, wenn einfach alles abbrennt, brennt alles ab, dann brennt auch der doppelte Baum ab.
Der Anbieter Atmosphäre, über den Privatkunden zum Beispiel ihre Flugmeilen kompensieren können und der Wert auf sehr strenge Kriterien legt, hat deswegen entschieden, Klimazertifikate aus Waldprojekten nicht mehr zu nutzen. Allerdings ist das eine Ausnahme. Auf dem globalen Markt für Klimazertifikate erleben solche Projekte gerade einen regelrechten Boom, berichten Carsten Warnecke und Lambert Schneider.
Ja, Waldprojekte sind sehr, sehr beliebt. Ich glaube, etwa ja, über die Hälfte der Zertifikate machen Waldprojekte aus.
Ja, Wiederaufforstung, das ist unheimlich gerne gewählt, weil es auch tolle Fotos macht, produziert für Marketingbroschüren. Wir pflanzen Bäume, wir sind grün, hat auch tolle positive Nebeneffekte. Aber das qualifiziert nicht, um zu behaupten, ich hätte damit meine Emissionen kompensiert.
Ein Riesenproblem. Denn wenn ein großer Teil des Zertifikatemarktes auf Bäume setzt, geht die Gesamtrechnung nicht auf.
Problem 3. Wer prüft die Qualität?
Zusätzlichkeit und Dauerhaftigkeit von Klimaschutzprojekten beweisen ist schwer. Und seitdem es das Modell der CO2-Kompensation gibt, haben etliche Studien gezeigt, dass viele Zertifikate die geforderten Kriterien nicht erfüllen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY schätzt, dass in den nächsten Jahren 3 Milliarden Klimazertifikate auf den Markt kommen, obwohl sie mit keiner zusätzlich eingesparten Tonne CO2 hinterlegt sind. Das hat auch damit zu tun, dass es für den sogenannten freiwilligen Markt, wenn Privatpersonen oder Unternehmen ihr CO2 kompensieren, keine staatlich verordneten Regeln gibt, kritisiert Grand Prix vom New Climate Institute.
Sie sind komplett unreguliert. Das heißt, Sie können selbst ein Projekt entwickeln, Sie können alles machen, was Sie wollen. Sie können bestimmte Mengen behaupten, die es nicht gibt. Sie können alles machen, was Sie wollen. Und deshalb haben wir mit anderen NGOs zusammen damals der Goldstandard gegründet, damit es eben ein bisschen mehr Kriterien gibt.
Der Goldstandard, den der WWF und andere NGOs entwickelt haben, ist eines der Qualitätssiegel, die sich auf dem Zertifikatemarkt durchgesetzt haben. Er gilt als das strengste Gütesiegel. Ein anderes, der Verified Carbon Standard, das ist der am weitesten verbreitete. Solange die Käufer von Zertifikaten aber nicht auf Qualitätsstandards bestehen, können sie sich auf dem Kompensationsmarkt mit sehr billigen Zertifikaten eindecken. Lambert Schneider.
Es gibt leider immer noch echte Schrottzertifikate. Es gibt immer noch viele Zertifikate, wo es fragwürdig ist, dass die Qualität haben.
Zum Beispiel kursieren noch viele Altzertifikate aus Zeiten des Kyoto-Protokolls. Die wurden vielleicht vor 10 oder 15 Jahren auf ein Wasserkraftwerk oder einen Windpark ausgestellt, Aber das sind Kraftwerke, erklärt Carsten Warnecke, die auf dem Strommarkt längst ihr eigenes Geld verdienen.
Alte Zertifikate, das sind Projekte, die sind längst implementiert und umgesetzt. Und die werden auch weiterlaufen, wenn da jetzt keiner finanzielle Unterstützung schickt. Also einen Windpark, den ich vor 10 Jahren irgendwo gebaut habe, den wird jetzt keiner abschalten, weil die Erlöse aus den Emissionszertifikaten nicht mehr kommen. Der Windpark ist längst refinanziert und es ist einfach nur ein zusätzlicher Erlösstrom. Da freut sich irgendjemand drüber, es hilft aber dem Klima natürlich nicht.
Und es gibt noch einige Probleme mehr, wenn man glaubhaft belegen will, dass ein Zertifikat tatsächlich für eine Tonne eingespartes CO2 steht. Zum Beispiel sogenannte Doppelzählungen. Denn wenn irgendwo auf der Welt ein Klimaschutzprojekt CO2-Zertifikate ausschüttet, zum Beispiel in Chile oder Kenia, dann muss der Betreiber dafür sorgen, dass die Einsparung nicht in der nationalen CO2-Bilanz als Einsparung verbucht wird. Sonst wird eine eingesparte Tonne Kohlendioxid doppelt gezählt. Das ist international vorgeschrieben, wenn Staaten untereinander mit Klimazertifikaten handeln. Und im sogenannten freiwilligen Handel mit Unternehmen lässt sich das in Verträgen festschreiben. Das ist aber kompliziert und kostet. Unterm Strich kommt auch Carsten Warnecke zum Schluss. Es gibt ein riesiges Angebot an Zertifikaten, die nicht belegen können, dass sie etwas taugen.
Da sind Gigatonnen von Emissionsreduktionen verfügbar zum Preis von deutlich unter 1 Euro. Und das ist natürlich auch der Startpunkt für viele Unternehmen gewesen. Auch Mensch, wenn das so billig ist und so einfach ist, dann können wir doch einfach mal sagen, wir sind morgen netto null und machen das für 50 Cent.
Je tiefer man in die Welt der CO2-Kompensation eintaucht, desto unübersichtlicher wird sie. Aber fest steht:
Nicht hinter jedem Zertifikat steckt auch wirklich eine Tonne eingespartes CO2.
Lambert Schneider vom Öko-Institut hat den Handel mit Klimazertifikaten über Jahre aus nächster Nähe beobachtet. Er war als Mitglied der deutschen Delegation bei Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen und er hat die UN beraten, welche Regeln der zwischenstaatliche Handel mit Klimazertifikaten braucht. Für ihn ist klar:
Dem Markt ist bewusst, wir haben ein Problem, wir haben ein echtes Qualitätsproblem und wir müssen etwas tun.
Gleichzeitig aber wächst die Nachfrage nach Klimazertifikaten.
Ja, der Markt hat lange stagniert und in den letzten 2-3 Jahren ist er sehr, sehr schnell gewachsen. Es ist wirklich faszinierend. Also er hat sich vervielfacht. Das liegt zum einen an mehr Nachfrage von Individuen, wahrscheinlich weil das Bewusstsein über den Klimawandel gestiegen ist. Aber die Hauptnachfrage kommt von Unternehmen. Denn immer mehr Unternehmen setzen sich Klimaneutralitätsziele oder Treibhausgasneutralitätsziele und sagen, okay, wir wollen unsere eigenen Emissionen reduzieren, aber wir wollen auch Zertifikate kaufen, um die verbleibenden Emissionen auszugleichen.
Die größte Käufergruppe wird in den nächsten Jahren wohl die Luftfahrtindustrie sein. Denn die muss laut internationalen Vereinbarungen dafür sorgen, dass ihre CO2-Emissionen nicht mehr steigen, ausgehend vom Jahr 2020. Sie wird das vor allem über Kompensation regeln. Dafür wurde extra das sogenannte CORSIA-Abkommen geschlossen, das die Spielregeln für diesen Handel festschreibt. Das bedeutet auch: Internationale Verträge heizen die Nachfrage nach CO2-Kompensation weiter an. Gleichzeitig gibt es immer weniger Zertifikate, die eine echte CO2-Einsparung bringen. Ein Skandal, sagt Juliette de Grandpré.
Ja, es ist ein kompletter Skandal. Das ist ja mit dem Pariser Abkommen kann dieser sogenannte Ablasshandel auch jetzt eigentlich nicht mehr funktionieren, weil es gibt keine zusätzliche Minderung auf dem Markt. Jetzt funktioniert er in der Bilanz nicht.
Unter diesen Umständen schadet die CO2-Kompensation sogar mehr, als sie nutzt, sagt Carsten Warnecke vom New Climate Institute.
Wir kommen dann in eine Situation, wo alle behaupten, sie hätten netto null Emissionen. Die globalen Emissionen sind aber gleich geblieben. Und dann haben wir ein Erklärungsproblem. Und vor allen Dingen, wenn wir das in 10 Jahren erst realisieren, dann haben wir ein riesengroßes Problem, weil wir diese Zeit ja überhaupt nicht mehr haben. Wir müssen jetzt ganz kurzfristig, ganz drastisch die Emissionen runterkriegen und nicht uns gegenseitig nochmal auf die Schulter klopfen und ein bisschen in die Tasche lügen, dass wir doch tolle Ziele haben und alle auf einem guten Weg sind und in 10 Jahren feststellen, wir haben gar nichts erreicht. Das können wir uns definitiv nicht nochmal erlauben.
Grundsätzlich müssen wir uns verabschieden vom Gedanken, wir könnten Emissionen, die wir verursachen, wieder ungeschehen machen. Klimaneutral bleibt ein falsches Werbeversprechen, solange unsere gesamte Wirtschaft noch nicht klimaneutral ist.
Und was wir aber eben unbedingt haben wollen von den Unternehmen, ist, dass sie sich klar verpflichten, kurzfristig drastisch zu reduzieren und auch in dem Zieldatum, was sie da nennen, alles vermieden zu haben, was man vermeiden kann. Und dann führt das zum Beispiel dazu, dass Unternehmen sagen, wir streben nicht netto null an, sondern fast null. Und das ist aber in Ordnung.
Hauptsache, alle, Unternehmen, Privatleute und auch Staaten, legen offen Rechenschaft ab, wie viel CO2 sie noch erzeugen. Auf diese transparente Rechnung muss dann noch ein Schritt folgen.
Dann haben wir natürlich Restemissionen und wir tragen eine Verantwortung für diese Restemissionen. Uns ist es nicht wichtig zu behaupten, wir hätten keinen negativen Einfluss aufs Klima, weil wir glauben, dass das unheimlich schwer erreichbar ist oder auch nicht ganz ehrlich ist. Wir investieren aber trotzdem in Projekte, die theoretisch auch Zertifikate generieren können unter dem Pariser Abkommen. Aber das führt eben nicht dazu, dass wir sagen können, wir sind CO2 oder klimaneutral. Wir versuchen einfach nur unserer Verantwortung gerecht zu werden und besser wäre es, noch weiter zu reduzieren.
Das New Climate Institute, an dem Carsten Warnecke forscht und arbeitet, hat sich dafür zum Beispiel eine interne CO2-Steuer gegeben. Für jede Tonne Restemissionen legt es 100 Euro beiseite, die fließen dann in entsprechende Projekte. Dieses Konzept findet sich auch schon bei Kompensationsanbietern, gehandelt unter dem Stichwort Contribution Claim.
Contribution Claims ist eigentlich Zukunftsmodell. Also wenn jetzt sofort Unternehmen aufhören würden zu sagen, ich habe die Klimaneutralität erreicht, indem ich alle meine Restemissionen kompensiere und stattdessen sagen würde, ich investiere diese Geldvolumen in Projekt im globalen Süden und mein Claim ist, ich trage dazu bei, dass solche Länder ihre Ziele erreicht haben, wäre das aus unserer Sicht die perfekte Lösung.
Mit Contribution Claims könnten Unternehmen belegen, dass sie Klimaschutzprojekte finanzieren, aber ihre Klimabilanz würde ihren tatsächlichen CO2-Ausstoß widerspiegeln. Die Aufgabe, vor der Regierungen, Unternehmen, Menschen in aller Welt stehen, ist gewaltig. Bis zur Mitte des Jahrhunderts müssen wir den weltweiten CO2-Ausstoß gegen Null bringen, wenn wir die Pariser Klimaziele halten wollen. Die Aussichten, dass wir das überhaupt schaffen, sind nicht besonders gut. Zentral dabei wäre, die ehrgeizigsten Klimaprojekte sind gerade gut genug. Und wir müssen ehrlich Buch führen über unser klimaschädliches Verhalten, damit wir wissen, wo wir stehen. Was heißt das fürs Erste konkret? Erstens, CO2-Kompensation nur einsetzen, wenn es gar nicht anders geht. Vermeiden geht vor Kompensieren. Wer unterwegs ist, sollte also ein E-Auto nutzen oder eine Bahnfahrt mit Ökostrom. Aber tanken mit CO2-Kompensation funktioniert nicht. Zweitens, wer sich für Kompensation entscheidet, so streng prüfen wie nur irgend möglich. Auf Prüfsiegel achten. Der Goldstandard ist eines der strengsten und zuverlässigsten. Und den Umfang immer mit einem unabhängigen CO2-Rechner abschätzen, zum Beispiel vom Umweltbundesamt. CO2-Rechner von Fluggesellschaften beziehen nicht immer alle Klimawirkungen des Flugverkehrs mit ein. Drittens, immer wissen, aktuell kann kein Unternehmen behaupten, völlig emissionsfrei zu wirtschaften. Das Etikett CO2-neutral kritisch hinterfragen. Und wer wirklich Wert auf klimafreundliche Provider, Paketdienste, Modeanbieter legt, sollte nachfragen, ob ein Unternehmen vor allem auf Kompensation setzt oder wirklich was fürs Klima tut. Es ist Zeit für eine ehrliche CO2-Rechnung.
Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Das große Greenwashing. Schadet CO2-Kompensation mehr, als sie nutzt? Autorin Miriam Stumpfe, Redaktion Jan Rubner.